Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ines Geipel, ehemalige Hochleistungssportlerin. Sie setzt sich ein gegen DDR-Zwangsdoping, auch für die Aufarbeitung desselben. Professorin für Verssprache an der Schauspielschule Ernst Busch und Autorin von Büchern, die die deutsch-deutsche Geschichte aufarbeiten. Guten Tag, Frau Geipel.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Und ich glaube, die Bücher halten Sie ganz schön in Atem, besonders Ihr letztes Buch, Umkämpfte Zone, oder? Sie sind recht, sag ich mal, auf den letzten Drücker gerade hier ins Studio gekommen.
Ja, wir sind ja auch in einer umkämpften Zone, auch gedächtnispolitisch. Wir sind im 30. Jahr der Einheit und ich begegne einem Publikum, das viel wissen will, viel Orientierung will, sucht und es gibt unendlich viel Gespräch.
Also Umkämpfte Zone erzählt von ihrer eigenen Geschichte in der eben damaligen DDR und sie verknüpfen so die historische Geschichte mit ihrer privaten Geschichte. Ist es das, was die Leute gerne lesen und wo sie dann danach gefragt werden?
Ja, ich glaube schon, dass das Biografische immer eine Rolle spielt, aber hier glaube ich tatsächlich mit diesem Buch ist es ja der Gedanke zu sagen, nee, es geht nicht nur um die Geschichte nach 89, sondern alles, was heute auch politisch so entzündlich ist, nicht alles, aber doch zentrale Punkte, haben eben aber auch noch mit einer langen Geschichte zu tun. Da liegt was drunter. Also es kommt nur was draus, was sozusagen drin ist. Und das nimmt ein Publikum sehr wahr und sehr wach auf. Und da bin ich wirklich auch sehr dankbar, weil wir dadurch natürlich mal aus diesem Tagesgeschäft kommen und mal ein bisschen tiefer, in die tiefere Ebene schauen können. Und da spielt eine je einzelne Familiengeschichte natürlich auch immer eine ganz große Rolle.
Also ein bisschen tiefer schürfen. Vielleicht müsste man das auch in Thüringen insgesamt tun. Über Thüringen
sowieso
werden wir in dieser Stunde sprechen. Wir besprechen ja immer in der Mittagsstunde die Themen des Tages. Unser erstes Thema gleich, aber erstmal der Besuch von Ursula von der Leyen an der türkisch-griechischen Grenze, wo ja die Flüchtlinge aus der Türkei kommt, gerne in die EU einreisen möchten. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, wird heute an der griechisch-türkischen Grenze erwartet. Mehrere tausend Menschen kommen dort aus der Türkei, wollen in die EU einreisen. Frau von der Leyen will mit einem Hubschrauber über das Grenzgebiet fliegen, so ist es gesagt worden von unserem Korrespondenten. Wir haben uns gedacht heute früh, Frau Geipel, vielleicht ist das sogar so eine Art Metapher, dass die Kommissionspräsidentin einfach von oben sich die Dinge angucken will. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht von der Metaebene hat sie mehr Übersicht. Auf der anderen Seite begibt sie sich auf diese Weise natürlich auch nicht wirklich rein in die Lage, sondern hat genügend Abstand. Ist das gut oder eher bedenklich?
Gut, dass sie hinfliegt. Sie hat einen großen Green Deal vorgelegt. Jetzt geht es um einen Human Deal. Ja, wir sind wieder nach 2015 in diesem großen, man kann ja sagen, es ist ein Menschheitsknoten. Es ist das große Thema, wo es sicher auch nicht diese eine Lösung gibt. Und jetzt sind wieder nochmal neu alle Kräfte, sozusagen politischen Kräfte gefragt. Ja, also wir müssen neu raus aus dieser Symbolpolitik. Frau Merkel hatte diesen Deal mit Erdogan gemacht und dann ist das so ein bisschen so eine europäische Politik auch. Ja, das ist natürlich auch von mir ein bisschen weit geschaut. Es gibt viele, die sich da unwahrscheinlich engagieren, aber dass wir dann das Gefühl haben, das ist irgendwie jetzt geregelt und jetzt platzt das wie so ein großer Eiterknoten wieder auf. Und ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass es um Abertausende geht, die in heilloser Angst in Not leben. Und das ist eine ganz große Existenzfrage.
Natürlich, für diese Menschen ist das eine Existenzfrage. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob es wirklich Symbolpolitik war, denn es gab ja diesen Flüchtlingsdeal 2016 ausgehandelt, wo sehr klar war, was die Türkei macht, nämlich die Flüchtlinge im Land zu behalten. Syrische Flüchtlinge können aber auf legalem Weg in die EU kommen. Die EU gibt wiederum Geld in die Türkei. Und jetzt hat Erdogan ja eigentlich einseitig diesen Vertrag aufgekündigt.
Ja, wir haben natürlich hier zwei große Spieler, Putin und Erdogan, die Europa in die Mangel nehmen. Ja, so. Und das Unstatthafte oder auch Widerliche, je nachdem, welches Wort man nimmt, ist, dass es sozusagen auf dem Rücken dieser schwer malträtierten Menschen geschieht. Und da braucht es jetzt ganz akut Lösungen. Und es gibt ja beispielsweise auch im Land Boris Pistorius mit seinem Vorschlag, etliche, also ein Kontingent von Kindern aus den Lagern zu holen. Immerhin ist es was Konkretes, ist vielleicht zu kurz gesprungen, weil traumatisierte Kinder jetzt wieder von den Müttern wegzunehmen, kann nicht die Lösung sein. Aber das frage ich mich einfach in diesem Kontext, so von vornherein zu sagen, wir machen jetzt keine Einzelfalllösung als Land. Wenn es denn aber, und das spüre ich, weil ich so viel im Land unterwegs bin, ja doch viele Kommunen auch gibt, die bereit wären, ja, ob man nicht wirklich so ein Agreement schafft von, es muss neu verhandelt werden, natürlich auch mit der Türkei. Aber da, wo es denn einzelne Kommunen gibt, die einen konkreten Vorschlag machen können, weil sie Ressourcen haben, ob man da nicht doch, weil es geht ja immer und ganz konkret und jeden Tag, ja, um ein Kind, das in der Kälte stirbt, um Familien, die auseinandergerissen werden und. Also diese Katastrophe ist so real und so existenziell.
Und Deutschland kann etwas tun. Lassen Sie uns noch einen Moment bleiben bei diesem Gedanken, ob die EU jetzt die Pflicht hat, wirklich einen neuen Deal mit der Türkei auszuhandeln. Denken Sie das? Oder könnte man etwas tun, um eben Erdogan und Putin dazu zu bringen, also speziell erstmal Erdogan, sich doch an diesen Deal weiterhin zu halten? Und welche Rolle könnte Angela Merkel da spielen? Könnte sie nicht tatsächlich eine spielen, weil sie sich in der Vergangenheit als Vermittlerin ja doch auch immer wieder hervorgetan hat?
Ja, ich glaube, wir müssen nicht lange warten. Angela Merkel wird natürlich in dem Ganzen jetzt eine ganz große Rolle haben und sie kann vermitteln. Das ist ihr ganz großes Potenzial und das wird sie auch tun. Ich glaube, da können wir ganz sicher sein. Aber nochmal, dieser ganz große Konflikt kann nicht alleine an dieser Frau hängen, sondern hier sind ja alle gefragt und es wird sicherlich mehrschrittige Lösungen geben müssen auf allen Ebenen. Also die große politische, aber eben auch die ganz konkrete reale und eben, dass wir bei all dem, bei ganz viel Abwehr, die da immer kommt, uns einfach klar machen, da sind Menschen, die kommen aus einem Krieg und ich sage das immer wieder, wenn man selber eine Flüchtlingsgeschichte hat, dann sagt man natürlich ganz notorisch oder ich sage das, so lange wie möglich die Hand offen halten.
Wir haben eben schon begonnen, über die Geflüchteten zu sprechen, die an der Grenze zu Griechenland sind und gerne in die EU einreisen wollen, kommt aus der Türkei. Diese Bilder von diesen Flüchtlingen wecken Erinnerungen an das Jahr 2015. Damals gab es eine Willkommenskultur in Deutschland. Darüber habe ich gestern auch mit Ursula Weidenfeld gesprochen, der Wirtschaftsjournalistin. Und sie hat gesagt, das Land hat sich eigentlich seit 2015 gut entwickelt.
All diese Ängste, die ja die andere Seite der Willkommenskultur waren, die genauso irrational waren, dass Deutschen die Arbeitsplätze weggenommen werden, dass die Deutschen die Wohnungen weggenommen werden, dass die Löhne sinken. All das ist ja auch nicht passiert. Insofern haben wir, glaube ich, ein sehr realistisches Bild davon, wie viel Integration ein Land wie Deutschland leisten kann.
Wie viel Integration wir leisten können. Wir haben Integration geleistet, sagt Frau Weidenfeld. Insofern sind wir eigentlich gut gerüstet, können wieder Flüchtlinge aufnehmen. Dieser Meinung, Frau Geipel, sind Sie auch?
Gemessen an der jetzigen Katastrophe steht das absolut im Raum. Sollten wir das tun? Und gleichzeitig hängt natürlich dieses 2015 wie so ein politisches Damoklesschwert über dem Land. Ja? Also dass es einen Rechtsruck gibt, dass es einen vehementen Zulauf zur AfD geben könnte und so weiter. Also die Politik muss hier natürlich, glaube ich, schauen. Und ich denke, wir sind nicht so unvorbereitet. Da ist ja ganz, ganz, ganz viel passiert.
Also ja, ich meine, ganz konkret gibt es ja die Flüchtlingslager, wenn ich da einhaken darf. Also was heißt Lager? Die Unterkünfte vielmehr, die man in Deutschland hatte, die teilweise zurückgebaut wurden, die aber teilweise ganz leicht wieder aufgebaut werden könnten, wo man die Menschen auch unterbringen könnte.
Ja, klar. Und nochmal, also der Blick, also für uns ist natürlich Griechenland, Türkei, Syrien, Krieg, alles ziemlich weit weg, aber wir kennen ja die Bilder und wir sollten sie eben nicht einfach zu einem virtuellen Raum machen, sondern uns vorstellen, dass es wirklich um ganz konkrete, reale Menschenleben geht. Und insofern braucht es natürlich sozusagen binnenpolitischen Agreement, aber eben auch neue Verhandlungen in Europa. Also das ist ja, steht ja im Raum, ein neuer Mechanismus zur Verteilung von Flüchtlingen auch in Europa. Also wie gesagt, da wiederhole ich mich, dass praktisch das, was jetzt als Konflikt neu im Raum steht, ja, ganz neu nochmal bedacht werden muss.
Naja, ist die Frage, wie viel man auf europäischer Ebene tatsächlich verhandeln kann. Denn die ganzen letzten Jahre haben ja gezeigt, dass wenige europäische Länder bereit waren, Flüchtlinge aufzunehmen.
Ja, ist, also dann geht es eben um die, die willig sind. Ja, also das ist keine schöne Situation. Das hat ja auch historische Hintergründe und insofern kann man ja nur Politik machen mit den realen Gegebenheiten.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, ja, okay, das Land ist nach rechts gerückt, es gibt eine reale Gefahr am rechten Rand. Trotzdem ist es möglich, wieder mehr Flüchtlinge aufzunehmen und das sollte auch getan werden. Ist das richtig zusammengefasst?
Wir sind Menschen. Das ist, also an irgendeiner Stelle, ja, glaube ich, können wir das alles nach vor und zurück und gehen wir ein im Hinblick auf die Angst, dass das Land noch mehr nach rechts rücken könnte oder sagen wir, wir verstehen uns, ja, haben eine Geschichte und ein Verständnis, es gibt das Recht auf Leben und insofern versuchen wir so viel zu tun wie nur möglich. Dass das ein Megakonflikt ist und dass es da nicht eine einzelne Lösung gibt, glaube, das liegt auf der Hand.
Ines Geipel sagt das, Schriftstellerin, viel im Land unterwegs mit ihrem neuen Buch Umkämpfte Zone. Das Coronavirus, auch wenn der ein oder andere vielleicht das Wort Corona gar nicht mehr hören kann, wie geht's Ihnen da?
Naja, es ist eben einfach, wir ringen um das Maß in dem Ganzen und es gibt das Problem, dass der Einzelne das schwer auch abschätzen kann.
Absolut, das ist das Problem. In Deutschland gibt es weitere Fälle, im Moment circa 170. Für uns alle stellt sich diese Frage, wie gehen wir damit um? Ich meine, wir wissen, die Zahlen sind verglichen mit den Grippezahlen eher gering. Glauben wir also dieser Statistik und sagen, naja, es sind eben erstmal nur wenige Infizierte? Oder glauben wir unserer Angst, die womöglich sagt, ah, wir könnten aber erkranken und wir wissen nicht genau, was uns dann blüht? Der Psychiater Borwin Bandelow hat gestern in Hart aber fair Folgendes gesagt.
Das Problem ist, Angst ist kein guter Statistiker. Angst denkt, dass ich das nächste Opfer bin. Und das liegt daran, dass wir in unserem Gehirn ein Vernunftgehirn haben. Das hört auf die Virologen. Und dann haben wir aber auch ein Angstgehirn. Und das kann nicht Statistik.
Das Angstgehirn kann nicht Statistik. Fand ich einen ganz schönen Satz. Haben Sie Angst?
Nö. Nee. Also jetzt hat man natürlich ein bisschen die dicke Lippe. In dem Moment, wo du krank da niederlegst, glaube ich, wirst du was anderes sagen. Aber das war ja gestern, glaube ich, auch Thema der Sendung. Gesetzt den Fall, es gibt im Moment 5000 Infizierte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide uns jetzt hier infizieren, hochgradig unwahrscheinlich. Und eben, das sagen Sie ja auch, Frau Schäfer, wenn man weiß, man hat in etwa 20.000 Tote im Hinblick auf die Influenza jedes Jahr in Deutschland. Aber gleichzeitig hören wir andauernd, das Ganze rollt an. Also es ist ein bisschen so wie die Begegnung, die Bedrohung von Außerirdischen. Also wir sind doch auch Meister der Luxuspanik.
Der Luxuspanik, gut, kann man so sehen. Andererseits ein bisschen Vorkehrung zu treffen ist vielleicht doch richtig.
Das sowieso. Ne? Das sowieso.
Also ja. Zum Beispiel so Sachen wie Hände waschen und so. Aber schon bei der Frage, wie viel kaufen wir jetzt ein? Also ich gestehe freimütig, ich habe 3 Konserven Kichererbseneintopf mehr als sonst eingekauft. Ich weiß nicht, haben Sie irgendwie vorgesorgt?
Nein, das ist, aus Prinzip. Das ist eine Entscheidung im Kopf, hier zu sagen, nein, ich kaufe nicht das Klopapier und nicht so, weil ich davon ausgehe, dass das Thema mittlerweile groß genug ist, dass wir es irgendwie handeln können. Also wir sind ja auch tatsächlich ein bisschen und finde schon fast mit allen Themen so im Raum der Emotionspolitik. Ja. Also diese virtuelle Hysterie, die uns da so einholt und das mal zu befragen, was wir wissen, dass German Angst ist ein Begleiter, hat auch einen historischen Boden, aber wie viel Zeit wir auch medial dazu einsetzen.
Denken Sie, wir sollten sofort aufhören, darüber zu reden?
Naja, ich glaube, wir können ja im Moment gar nichts anderes sagen. Es ist da, die Zahlen steigern sich. Es macht Sinn, sich so oft wie möglich die Hände zu waschen und zum Arzt zu gehen, wenn man das Gefühl hat, man ist infiziert oder krank. Ja, so.
Aber es ist schon auch interessant, über dieses Phänomen Angst noch einen Moment lang nachzudenken. Das wird nämlich gesagt, dass die Deutschen auch deswegen ängstlicher sind als andere Völker, weil das sozusagen für die nordischen Völker insgesamt gilt, weil sie Vorfahren hatten, die vorsorgen mussten, weil sie 6 Monate lang in der kalten Zeit nichts ernten konnten. Und sozusagen wer damals vorgesorgt hat, der war besser bedient über diese Zeit des Mangels. Und wer eher lustig sozusagen und unbekümmert war, ist womöglich eher gestorben. Vielleicht ist das sozusagen ein ganz altes Erbe.
Das ist auf jeden Fall ein ganz altes Erbe. Und dann gibt es natürlich noch diesen historischen Boden, ja, diese Megakriege und diese schweren Traumatisierungen. Und es ist die große Zeit der Neuropsychologen. Also Frank Ebert könnte hier wahrscheinlich in jede Sendung geholt werden, der uns erzählt, aus wie vergrabenen Zeiten uns im Grunde Archaismen wieder einholen. Und das ist ja interessant in der Politik, wer das Sagen hat und das Sagen bekommt und wer sich hält und wie überhaupt sich so ein Politraum aufstellt. Also alles das, also dieses Verhältnis zwischen unserem virtuellen Unterwegssein und deswegen war, finde ich, Ihr Thema, das erste Thema, da, wo klar ist, hier gilt nichts anderes als Realität, nichts anderes.
Das nämlich ist die pure, in der Frage der Geflüchteten.
Genau, das ist die pure Existenz. Hier geht es knüppelhart ums Überleben und wir operieren doch schon auch aus so einer, ich sage es jetzt mal vorsichtig, aber Dekadenz der Sicherheit heraus. Ja, so, wo es ein Problem gibt, klar, sehen wir ja auch, wird ja auch reagiert, aber dass man jetzt sozusagen die Krankenhäuser plündern muss, weil in den, wie ich das gestern gehört habe, weil da irgendwelche Atemmasken noch rumliegen und was da alles so passiert, ich glaube, so ein Stück Maß in dem Ganzen wäre da nicht schlecht.
Dieser Tag ist geprägt von der Macht der alten weißen Männer. Dieser Begriff, die alten weißen Männer, den sollte man nicht so verwenden, einfach so in die Welt sagen, weil das natürlich auch wieder ein Stereotyp ist. Aber es ist einfach so, es geht um weiße Männer, oftmals sind sie älter. Es geht um die CDU, die sucht einen neuen Vorsitzenden. Gut, da ist Jens Spahn einer von denen, der ist immerhin etwas jünger. Aber es geht zweitens um die USA, die Vorwahlen. Heute ist Super Tuesday in den USA, in 14 Bundesstaaten wird gewählt. Da geht es um Bernie Sanders, um Michael Bloomberg, auch um Joe Biden und natürlich um Trump. Es geht außerdem um Israel. Benjamin Netanyahu hat die Wahlen gewonnen gegen einen anderen älteren weißen Herrn, nämlich gegen Benny Gantz. Also überall ältere weiße Männer, wohin wir auch gucken, Frau Geipel. Wie kommt das? Warum immer wieder diese Menschen, die Macht haben?
Also erstens mag ich das mit den alten oder älteren Männern nicht so, weil wir ärgern uns als Frauen ja auch, wenn gesagt wird, sozusagen jede Frau über 30, ja, gehört jetzt ins alte Register. Also vielleicht ist das gar nicht der Punkt, sondern was suggerieren diese Männer? Ja, also und überhaupt, sie haben jetzt Erdogan und Putin nicht genannt. Also dieses In-Mode-Sein der Autoritären auch, überhaupt dieses männliche, ich mache die Arme auf und suggeriere, ich kann das Haus bauen.
Ich habe die Macht, ich kann sie nutzen zum Wohle aller. Ich meine, es ist ein sehr patriarchaler Gedanke,
absolut.
Oder?
Absolut. Und das System des Patriarchalen ist hoch in Mode. Und das ist natürlich der Gegenausschlag meines Erachtens gegen diese sehr entzündliche, fragile, angstbesetzte Welt, in der wir uns bewegen. Also diese Sehnsucht nach Beruhigung, die Sehnsucht nach es wird gut gehen, wenn diese Person es übernimmt, das Steuer. Also es ist ja eigentlich immer dieses Symbol, ich kann steuern.
Ja. Aber wie kommt das, dass wir es diesen Männern zutrauen, das Schiff sozusagen zu steuern und in bessere oder in ruhigere Gewässer zu steuern, wenn wir doch im Grunde in die Krisen geraten sind, gerade auch durch die Politik, für die diese Männer stehen?
Ja, wir sind ja auch absolut emotional schizophren unterwegs, also bleiben gefangen auch in diesen alten Modellen. Sind nicht in der Lage, eine neue Bahn wirklich, wir haben die tollsten Frauen, eine Angela Merkel beweist ja seit ewigen Zeiten, dass sie nun tatsächlich jemand ist, die steuert.
Aber gleich die Frau, die danach kommen wollte, Annegret Kramp-Karrenbauer, scheitert.
Ja, und es gibt natürlich auch eine ziemlich ausgebuffte männliche Politik, die genau immer wieder das suggeriert, dass diese Frauen das nicht drauf haben. Also wenn Frauen sich in die Politik begeben, schlägt natürlich auch immer das Klischee maximal durch. Das können, glaube ich, Kultur- oder Emotionsforscher oder Kulturpsychologen sehr gut beschreiben, was hier läuft. Und wie gesagt, ich glaube, das Traurige daran ist, dass wir eben in diesen alten Modellen gefangen bleiben und so wenig mutig sind. Vielleicht ist es jetzt gerade nicht die Zeit für den politischen Mut.
Ich weiß nicht, vielleicht wäre es die Zeit für den politischen Mut.
Man könnte das natürlich, ja. Also,
weil wir gerade neue Arten der Politik uns wünschen würden, denke ich mir. Und dann ist die Frage, wie kann man aber Politik für Frauen interessant machen? Warum gehen so wenig Frauen in die Politik? In der CDU sind nur 26% der Mitglieder Frauen.
Ja, es ist ja nicht so, dass die Frauen nicht losgehen, sondern es ist ja schon so, dass die Frauen auf dem Weg immer wieder diese gläserne Decke auch zu spüren bekommen. Und nochmal, also dieses Bild, also wirklich auch im Symbolwert gesprochen, die politische Frau, die in der Lage ist, ein Land zu steuern und zu regieren, ist für uns immer noch kein gewöhnliches Bild. Also wir, obwohl wir damit Erfahrung haben als Deutsche
und
mittlerweile.
Und ganz gute Erfahrung.
Und trotzdem sehen wir, dass die CDU sich jetzt genauso aufstellt, also sowas von hyperlangweilig, völlig ohne Mut. Und
aber das kann sie ja nur tun, weil sie hofft, so gewählt zu werden. Und immerhin sind ja die Hälfte der Wählerinnen die Frauen. Also insofern sind es ja viele Frauen, die das scheinbar auch so schätzen.
Natürlich ist das auch ein Weckruf an Frauen. Das erleben wir ja auch im Alltag, dass Frauen neben uns nicht ganz selbstverständlich einer anderen Frau den Teppich ausrollt und sie fördert. Also die Netzwerke, die traditionell alten Netzwerke der Männer funktionieren eben in dem Moment, wo es um politische Macht geht oder um Karrieren geht, nach wie vor viel feiner und stiller und selbstverständlicher. Da haben sie einfach einen historischen Vorlauf. Mhm. Und
Braucht als Frau sozusagen die dreifache Portion Selbstvertrauen, um dann zu sagen, das schaffe ich aber trotzdem und ich beiße mich da durch und ich bleibe auch dabei.
Ja, vor allen Dingen ist es ja dann immer die Frage, schafft diese Frau, die sich da durchbeißt, wirklich diese andere Politik, die sie im Kopf hatte, oder gleicht sie sich an das alte System an? Also das sind ja immer...
Das ist in der Tat eine Frage, Ines Geipel ist hier, die Schriftstellerin, und zu uns gestoßen ins Studio jetzt auch René Agiga, Ressortleiter Literatur in Deutschlandfunk Kultur. Denn es erreicht uns jetzt die Nachricht, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt werden soll. René Agiga, was sind die Facts im Moment?
Also ich kenne jetzt Medienmeldungen, nicht zuletzt von der Leipziger Volkszeitung, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt werden soll. Das ist der Stand jetzt um 12:15. Wenn das tatsächlich eintritt, ist das für die Branche, für die Buchbranche schon ein ziemlicher Einschnitt? Ich müsste jetzt anfangen zu recherchieren, ob das überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal passiert ist. Ich habe das jetzt in 20 Jahren noch nicht erlebt, dass eine Buchmesse abgesagt worden ist. Es ist vielleicht etwas weniger dramatisch, als die Meldung wäre, wenn die Frankfurter Buchmesse, die größte Messe der Welt, abgesagt werden würde. Leipzig ist aber auch nicht unbedeutend. Leipzig ist in Deutschland ganz, ganz wichtig als Publikumsmesse, als Büchermesse, also nicht eine Messe, wo Handelsgespräche geführt werden, aber eine Messe, die Jahr für Jahr eigentlich neue Besucherrekorde vermeldet. Das heißt, ein ganz wichtiger Ort, um Kontakt mit dem Publikum zu haben, um Bücher zu bewerben. Und wenn das ausfällt, ist tatsächlich ein zentraler Ort im deutschen Jahreskalender der Buchbranche weg. Ines Geipel ist ja selbst Autorin.
Genau, ich weiß nicht, Frau Geipel, wären Sie hingefahren?
Ja,
sicherlich.
Obwohl, ich bin nicht auf der Messe selber, sondern hätte eine Lesung in der Stadt gehabt. Mhm. Und das weiß ich jetzt nicht, ob eine kleinere Veranstaltung in der Stadt abgesagt, aber wahrscheinlich dann komplett. Grundsätzlich ist das aber eine richtige Entscheidung.
Ja, warum denken Sie?
Ja, also das haben wir jetzt an der Schweiz in den letzten Tagen gehört, jede Veranstaltung über 1000. Also wenn man die Gegebenheiten in Leipzig kennt, also wenn dort eine einzelne Person den Virus hat, dann ist es natürlich ein leichtes, dass da
sich
Tausende gleich mit angesteckt werden. Also die werden sicher kämpfen darum, dass es stattfindet, klar, aber das ist ja jetzt die Frage, wie das in den nächsten zwei Wochen mit dem Virus weitergeht.
Also jetzt kommt es hier auch über die Agentur an, Leipziger Buchmesse wegen Coronavirus abgesagt.
Ja, also typisch für die Leipziger Buchmesse kann man noch ergänzen an das, was Ines Geipel gerade sagt, ist tatsächlich, dass das nicht nur ein Branchentreff ist, sondern da sind beispielsweise Myriaden von Schülerinnen und Schülern auch immer da, diese mehr oder weniger berühmten Koss verkleideten jungen Menschen. Leipzig ist auch viel, viel größer als die Pariser Buchmesse beispielsweise, die in der zweiten Märzhälfte stattfinden würde und auch abgesagt ist. Insofern passt das ein bisschen in die Lage gerade.
Mhm. Also lesen, zu Hause sitzen und lesen.
Ja, das ist gar nicht so schlecht.
Weil ich finde auch nicht so schlecht.
Muss man sagen, sind eigentlich das Gegenteil von Lesen. Das größte anzunehmende Gegenteil der so stillen Tätigkeit der Lektüre.
Ja, ich habe gerade ein Interview mit Maxim Biller, dem Autor, gelesen, der sagte auch, er geht eigentlich nicht so gerne zum Beispiel nach Frankfurt, weil er viel lieber auf dem Sofa sitzt und was Gutes liest. Ich meine, ich bin gespannt, ob die Leserinnen und Leser das jetzt tun und diese Chance nutzen. Ja. Wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Ja, also man kann vielleicht eine Folge noch kurz benennen oder ein Fragezeichen. In Leipzig ist immer sehr, sehr interessant der erste Tag der Messe, der Donnerstag, an dem der Leipziger Buchpreis verliehen wird, in drei Kategorien, Belletristik und Sachbuch und Übersetzung. Insofern ist der auch einzigartig und da ist jetzt halt schon auch interessant, wie damit verfahren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ausfallen lässt, aber es wird dann möglicherweise ohne Publikum verteilt.
Morgen soll die Regierungskrise in Thüringen beendet werden. Bodo Ramelow von der Linken will sich wieder zur Wahl stellen als Ministerpräsident und möchte diese Wahl natürlich auch gewinnen. Um 14 Uhr wird das sein. Gegen ihn kandidiert Björn Höcke, AfD-Partei- und Fraktionschef in Thüringen. Und es ist ja weiterhin so, Frau Geipel, Herr Ramelow hat keine Mehrheit. Um zu gewinnen, braucht er 4 Stimmen der CDU oder der FDP. Wird er die bekommen?
Ja, also vor allen Dingen sehen wir ja, dass diese Politik ein Lehrstück dafür ist, wie man Desasterpolitik machen kann im Land. Ja, also und wir sehen auch, wie Landespolitik verzahnt ist. Also dass es überhaupt gar keine isolierte Politik mehr gibt, sondern sehr verzahnt ist mit der Bundespolitik. Und hier kann man ja sagen, sowohl CDU als auch FDP, aber auch die Linken haben da richtig dicke Fehler gemacht. Ja. Also haben wenn Fehler man gemacht? Politik nicht gestaltet, und dieses Land hat so ein unendliches Potenzial an Geschichte, an Kultur. Die ganze Frage der Aufarbeitung liegt dort ziemlich brach. Und das gibt natürlich eine AfD-Auftrieb. Und Höcke kann ab dem Zeitpunkt natürlich diese Parteien vor sich hertreiben. Und das ist dramatisch.
Also Sie meinen, Thüringen hat Potenzial und das wird nicht genutzt, weder von der Linken noch von der CDU noch von der FDP?
Ja.
Ja? An was denken Sie genau?
Ja, also im Grunde quer durch alles. Also das Land hat eine Wirtschaftskraft, ohne Frage. Aber Herr Ramelow war ja auch angetreten mit ein paar ganz konkreten Punkten, zum Beispiel wirklich mit dem Satz knüppelharte Aufarbeitung. Also
ist nicht passiert.
Es ist nicht aufgefallen. Ja, also er hat diesen großen und breiten Kartoffelwahlkampf gemacht. Und Kartoffelwahlkampf, also sich aufs Feld stellen, wir haben ja über männliche Politik gesprochen, ich bin in der Lage, das Feld zu bestellen. Also dann, Entschuldigung, dann muss es eben auch bestellt werden, nämlich gefüllt. Also es geht ja um Politik, die gestaltet wird. Mhm. Und das wäre, glaube ich, das, was wir jetzt an Tohuwabohu und Desaster über Monate erleben, glaube ich, wäre nicht gewesen, wenn diese Felder wirklich bestellt worden wären.
Wobei man ja sagen muss, wenn eine Neuwahl kommt, dann wird ja allgemein davon ausgegangen, dass die Linke dann genügend Stimmen kriegt, um in Zukunft wieder weiter regieren zu können. Vielleicht sogar dann mit den Grünen.
Ja, aber dass Höcke sich jetzt in dieser Weise aufstellt, hat ja auch damit zu tun, dass die anderen Parteien nicht nach diesem Desaster gesagt haben, okay, Neuwahl, es gibt gar kein, nichts anderes, sondern es wird wieder gedealt und gemacht.
Und da hat den schwarzen Peter dann die CDU aus Ihrer Sicht?
Naja, also
gemeinsam mit der FDP.
Das war ja wirklich so ein Kickelhahn-Wahlkampf von Herrn Moring. Also mal raus, mal rein. Und selbst die eigenen Parteimitglieder sagten, es war eine rein schizophrene Politik, die hier gemacht wurde. Also schade, weil dieses Bundesland ist fantastisch und so viel möglich.
Ines Geipel sagt das, Schriftstellerin. Ihr neues Buch heißt Umkämpfte Zone und ich nehme an, Sie haben es in Thüringen auch schon vorgestellt.
Ja, Weimar, Jena, Bad Salzung.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren, in dieser Stunde mit mir die Themen des Tages besprochen haben.
Ich danke Ihnen.